Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich euch mal mit folgenden Worten begrüßen möchte. Seid ihr bereit? Bereit für das Unbekannte? Für eine neue Erfahrung, die alles in Frage stellen könnte, was ihr zu wissen glaubt? Ich weiß, wer bereit ist, denn der Mann, der bereit geboren ist. Hallo Kai.
Hallo Gregor. Eigentlich müsste das jetzt so weitergehen mit, was Sie jetzt hören werden, wird Ihr Bewusstsein verändern.
Genau, denn hinter der vertrauten Realität dieses Podcasts lauert das Unfassbare. Hinter dem Audiovisuellen verbergen sich geheimnisvolle Rätsel. Hinter dem
Augenscheinlich,
ja, muss man ja, hinter, ne, liegt noch eine
ich
andere.
Ich fand damals Wahrheit. Bei diesem Intro immer dieses Auge creepy, das so auf einen zukommt und sich dann so zuzwinkert.
Ja. Wir wollen heute ein bisschen über die Serie Outer Limits reden, über die Version, die wir in den 90ern als junge Heranwachsende, der Adoleszenz bevorstehende Typen uns stellen mussten. Nicht die Originalserie, die von 63 bis 65 in den USA lief und es immerhin auf 49 Episoden brachte, schwarz-weiß, ne, und das war so auch so Twilight Zone, Outer Limits, ich glaube, da war zu der Zeit Twilight Zone das größere Ding halt, aber immerhin 49 Episoden, unter anderem auch mit Leuten wie Leonard Nimoy, ich glaube auch William Shatner war mal mit dabei, oder vielleicht war der bei Twilight Zone, das kann auch sein. Auf jeden Fall war Leonard Nimoy dabei, denn den haben wir auch in der Neuauflage der Serie, die ja jetzt auch schon über 30 Jahre her ist, dabei. Und das Outer Limits der 90er, das lief von 95 bis 2002, 6 Jahre davon auf Showtime, das letzte Jahr auf Sci-Fi in den USA, hat es immerhin auf beachtliche 7 Staffeln und 153 Folgen geschafft. Und bei uns lief die Serie ab 97, ich meine, ja, ab dem 10. April des Jahres 1997 auf Pro7, damals im Double mit Akte X. Das war also die Serie, die nach Akte X lief. Ja, das war natürlich ein super Sendeplatz.
Outer Limits habe ich damals gesehen und war irgendwie baff davon. Also es hat mich irgendwie erschlagen, weil es einfach eine andere Herangehensweise hat wie in Star Trek, das ich zu der Zeit einfach unfassbar gerne gesehen habe. Das war so die Hochzeit des Star Trek-Konsums bei mir. Und während bei Star Trek immer alles so Utopie ist und wir versuchen irgendwie das Beste zu machen, haut einem Outer Limits ständig mit der Faust in die Magengrube. Denn es hat ja teilweise wirklich unerwartete Enden und irgendwie Herangehensweisen an Geschichten, die wir durchaus auch in Star Trek schon gesehen haben, also unter anderem Umgangsweise mit KI, mit Natur, mit außerirdischen Lebensformen, futuristischen Technologien, aber immer auf diese Art und Weise, dass nie vorhersehbar war, wie die Folge endet, weil das ist natürlich eine Anthologieserie, also jede Folge ist eine eigene abgeschlossene Geschichte. Und selbst wenn dort hochkarätige Darsteller oder Darstellerinnen dabei sind, unter anderem auch über all die Jahre hinweg ein super junger Ryan Reynolds, Josh Brolin, Kirsten Dunst, wie du schon erwähnt hast, Leonard Nimoy, Alyssa Milano und so weiter und so fort. Also
ja, krass. Gerade für uns Fernsehgucker oder Sci-Fi-Gucker, wir haben ja einen René Auberjonois, Bruce Boxleitner, ey, ganz ehrlich, Bruce Boxleitner, Mann. Du erinnerst dich noch an diese Raumstation im Epsilon-Sektor halt, ne? Bio Bridges, alle Bridges, Josh Brolin, Kim Cattrall, nur ein paar, ich will nur ein paar auf, hier Nicole DeBoer, John DeLancey, Heather Donahue, Neil Patrick Harris, Alyssa Milano hast du erwähnt, die haben wir da, oder habe ich damals, werde ich bis heute nicht vergessen, das erste Mal nackt gesehen. Oben ohne zumindest. Wenn ich bis heute. Und ich weiß noch, dass das ein Thema damals war bei mir so im Freundeskreis. Ein junger Nathan Fillion war hier dabei, Michelle Forbes war dabei, Rolaren halt, ne? Hier Mark Hamill, Natasha Henstridge, Charlton Heston, Laurie Holden, Margot Kidder, Meatloaf, Robert Loggia. Du weißt ja, wie ich immer über Robert Loggia denke halt. Ne?
Ja.
Brent Spiner und so weiter und so weiter. Das ist, die 90er Creme de la Creme der Fernseh- und Sci-Fi und ja, Stars, die man halt so kannte, die vielleicht jetzt nicht die ganz, ganz großen Namen waren, aber die zumindest bereit waren, eine Woche nach Kanada zu fliegen, um eine Folge Outer Limits aufzunehmen.
Und Darsteller, die auf jeden Fall sehr hochkarätig waren, ja, und eben auch schauspielerisch was drauf hatten. Wir haben ja irgendwie auch zwischendurch immer mal über Episoden von Psy-Factor so hin und her geschrieben und da war das nicht immer so. Also da war es teilweise so, ich weiß nicht, die B- oder C-Wahl der Darsteller eher. Aber hier habe ich kürzlich mal wieder reingeguckt und hatte die Serie lange auch verdrängt, quasi vergessen und dachte mir, ach komm, ich guck mal wieder rein, wie dieses das so jetzt so nach über 20 Jahren gealtert ist. Und es hat mich quasi umgehauen, aber auf diese positive Art und Weise, weil die Geschichten teilweise wirklich super frisch noch wirken und teilweise auch wirklich unverbraucht und dann natürlich immer noch mit dieser oft düsteren Atmosphäre, mit diesem psychologischen Horror und auch Mystery-Elementen. Das ist irgendwie ein ganz geschickter Mix, der wirklich toll gespielt ist, eigentlich zu jeder Zeit. Und ich dachte mir, boah, ist das gut. Und dann war ich entsetzt, dass es bisher immer noch keine HD-Variante davon gibt, sondern dass es da nur eine DVD-Variante gibt und die leider auch nirgends im Streaming zu finden ist.
Da hast du recht. Das ist wirklich schade. Gerade das Streaming ist da schade. Aber man muss zumindest sagen, die Serie gibt es komplett auf DVD. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis auch die letzte Staffel jetzt auf DVD rausgekommen ist. Die siebte Staffel, die wahrscheinlich hier kaum einer gesehen hatte, weil die auch mit Jahren verschwindet. Spätung dann hier, ich glaube, da lief die auch nicht mehr auf Pro7, sondern nur schon auf Kabel 1, weißt du, ich kenne da noch so ein Buffy-Spin-Off, dem ist es ähnlich gegangen und da war ich ganz überrascht, als ich das Cover gesehen habe, der DVD der siebten Staffel, die man auch alle so kriegt, so für gut 20 Euro kriegst du die Staffeln komplett, also beziehungsweise nein, pro Staffel 20 Euro roundabout, die sind auch von Fernsehjuwelen rausgebracht worden und wie gesagt auch die letzte Staffel und ich habe mich sehr gefreut, dachte mir, dass ich jetzt nochmal eine DVD-Box sehe, die so dieser Tage rundherum erschienen ist, wo der Cigarette Smoking Man aus Akte X, weißt du, vorne auf dem Cover so die Main-Figur ist, weißt du, so der ganz vorne ist und das heutzutage noch so als neues Produkt rauskommen zu sehen, mit dem in der, als so ganz vorne, dann dachte ich mir, oh, ist irgendwie schön, das ist wirklich die 90er-Jahre-Nostalgie halt, ne?
Ja, und die Serie strahlt in jeder Facette auch 90er Jahre aus, aber nicht irgendwie schlecht gealtert, sondern ganz im Gegenteil, also eher so die positiven Aspekte der 90er Jahre. Also ich habe jetzt einige Episoden gesehen und also es war schauspielerisch immer gut, die Geschichten, die waren tatsächlich super spannend und ich als Person, die doch inzwischen sehr TV-erfahren ist, konnte nicht immer vorhersehen, wie die Episoden zu Ende gehen. Also sie sind nicht vorhersehbar.
Ja, das ist das Besondere. Du hast ja schon gesagt, Outer Limits ist eine Anthology-Serie, also jede Folge hatte auch eine eigene Geschichte. Das heißt, die mussten in 44, 43 Minuten eine eigene Welt kreieren, Sets, Darsteller, Kostüme, also im Prinzip jede Folge war anders. Wie so eine Art kleiner Film oder ein Kurzfilm im Prinzip, der sich da alleine getragen hat halt, ne? Und da hast du nach Reihe geguckt oder hast du dir so die Folgen rausgepickt, an die du dich noch so rudimentär erinnern konntest?
Nein, jetzt habe ich mir eigentlich nur Episoden aus der ersten Staffel angesehen und da eigentlich nach Titel ausgewählt, wo ich dachte, okay das klingt interessant, da schaue ich mir jetzt mal an.
Nach Gast, Robert Patrick,
nee, tatsächlich dabei. Überhaupt nicht. Ich habe mir eine Folge angesehen mit Dwight Schultz in der ersten Staffel und zufälligerweise war genau in dieser auch Ryan Reynolds dabei und ich dachte mir so, Moment, das Gesicht kenne ich doch, habe noch mal zurückgespult und dachte mir, boah, war der jung, weißt du? Also wirklich Mitte der 90er Ryan Reynolds als vermutlich erste Rolle überhaupt in Outer Limits. Und insgesamt
Kanadier, wirklich, die hatten keine Wahl. Die
mussten, überraschend die gute Episoden. Also alleine in der ersten Episode, in dieser Doppelfolge Sand Kings, da spielen drei Generationen hier von wie heißen sie?
Bridges.
Bridges mit, genau.
Ja, Lloyd Bridges.
Lloyd Bridges,
Hugh Bridges genau. Und der Sohn und Bridges.
Der Sohn von ihm, genau.
Ja, kein Jeff. Kein Jeff. Jeff hatte keine Zeit.
Kein Jeff, ja, genau.
Das wird jetzt die Folge beworben. Alle Bridges, nur kein Jeff. Ja, und das ist, ich weiß noch, zumindest an die erste Staffel kann ich mich noch ganz gut erinnern. Auch Sand Kings konnte ich mich noch erinnern, weil ich bin ja auch, ich traure ja so dieser verlorenen Kunstart des Pilotfilms hinterher, dass es einen Pilotfilm gibt, der die Serie einführt, die Charaktere aufs Tableau holt und dann im Prinzip so diese Geschichte einführt und sich ausreichend Zeit nimmt, so diese Welt zu erklären und die Figuren. Das ist bei Outer Limits eigentlich ja nicht nötig, weil man ja jede Folge eh was anderes hat, mit einem neuen Cast, einer neuen Geschichte, was komplett anderes von Zeitreisen, Wurmlöcher, virtuelle Realität, Gentechnik, alles Robotik, alles, was du hast. Und deshalb ist eigentlich ein Pilotfilm nicht nötig, der aber überraschenderweise von George R. R. Martin die Vorlage ist für Sand Kings. Ja. Ich weiß nur noch von diesem Pilotfilm, dass ich ihn damals schon beeindruckend fand, aber ihn zu lang fand von, also ich fand, die Story hat den Film nicht getragen. Also ich fand, das hätte in der kürzeren Folge, das ist so, was ich mich noch so rudimentär erinnere, dass das kürzer besser gewesen wäre, wenn das auch nur eine Folge gewesen wäre. Weil es muss ja keine Welt etablieren oder keine Serie etablieren, weil danach die Folgen ja auch nur so 44 Minuten lang sind und so. Aber das mag einfach falsche Erinnerung so ein bisschen sein. Aber sonst liebe ich halt Pilotfilme, die danach eine Geschichte, eine fortlaufende Geschichte etablieren halt.
Ja, das ist natürlich der riesige Vorteil, dass hier keine durchgehende Geschichte erzählt wird, sondern dass man sich quasi mit jeder Episode auf eine komplett andere Geschichte einlassen kann. Und wie eben schon erwähnt, regen die auch nach dem Anschauen teilweise durchaus zum Nachdenken an, weil sie eben doch so unerwartete Twists haben. Also eigentlich wäre hier M. Night Shyamalan, der hier sowas macht, der wäre die optimale Besetzung wahrscheinlich gewesen für so Twists am Ende. Und würde mich nicht wundern, wenn der die Serie auch irgendwann mal gesehen hat und so ein bisschen was in seinen Filmen eingestreut hat.
Ja, wie gesagt, das ist ja basiert ja schon auf Serien, die in den 60er oder 60er Jahren erstellt sind, die, diese Idee. Und aber es passt halt so wirklich so als Kontrast zu den 90ern, weißt du, so Baywatch und diese Star Trek Philosophie, die gerade auch zu der Zeit, wie du schon gesagt hast, ja auch sehr positiv getrieben war, dass du so eine Folge hast, die einfach so ein, man hat immer so auf das böse Ende jetzt gewartet, ne? Ich weiß noch, das war auch so in der Schule, zu der Zeit waren wir ja noch in der Schule, auch durchaus ein Thema. Das waren noch Zeiten, wo man, der Mystery Monday, ne? Man hat über Akte X geredet, da habe ich mich mit Freunden immer zum Pizza essen und Akte X gucken verabredet. Danach haben wir Outer Limits gleich, zumindest in den ersten Jahren noch mitgenommen. Und da war das wirklich, wie geht es aus? Das böse Ende. Es war immer für uns das böse Ende, ne? Was, wie geht das jetzt noch richtig schief? Oder was ist der böse Twist? Das nutzt sich natürlich irgendwann auch ab. Es gab ja auch ein paar Folgen, die, naja, nicht ganz so böse geendet haben, sondern ne, eher so auf einen Überraschungseffekt oder jetzt nicht pauschal als böse, würde ich es
sehen. Also von den halt, Episoden, die ich gesehen habe, sind es tatsächlich eine gute Verteilung. Also ich würde mal sagen, 60-40%, dass entweder das gute oder schlechte Ende kommt, deswegen macht es die Serie auch nicht so vorhersehbar. Wenn es immer nur das schlechte Ende wäre, könnte man sich ja darauf einstellen und ja, dann wäre es vielleicht irgendwann so ein bisschen eintönig mit der Zeit, aber das ist bei den Episoden, die ich jetzt gesehen habe, gar nicht so der Fall gewesen. Und unter anderem habe ich auch tatsächlich noch so ein paar Episoden richtig gut in Erinnerung. Also zum Beispiel hatte ich auch noch die Folge hier mit Dwight Schultz in Erinnerung, da ging es um dieses quasi Spukhaus, in das bisschen Story erzählt, irgendwie eine außerirdische Lebensform irgendwie eingekehrt ist und das Haus quasi damit lebendig wurde und das Haus beziehungsweise diese Alien-Lebensform sich irgendwie ernähren wollte und sich deswegen irgendwie Leute in die Wände gesaugt hat und die tatsächlich quasi verdaut hat, um einfach Energie zu erzeugen. Das sind so Episoden, die sich eingeprägt haben oder auch Science-Fiction-Stories, die ich super gerne damals gesehen habe, wie zum Beispiel ein Raumschiff fliegt mit so einer Bombe zu einem Alien-Planeten, um die Bombe dort abzuwerfen. Und dann passiert irgendwas und die Crew ist orientierungslos, aber sie fliegen weiterhin auf ihr Ziel zu, haben aber irgendwie keine richtige Navigation mehr und die Scanner sind ausgefallen und kommen dann an einem Planet an. Sie können aber halt nicht 100% irgendwie sagen, welcher Planet ist denn das jetzt, wo wir sind? Und dieses also Dilemma, werfen wir die Bombe jetzt ab? Und am Ende, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wirft man die Bombe ab und dann passiert halt irgendwas. Ich glaube, die Crew selbst erfährt es nicht mal konkret. Man sieht dann quasi so einen Zoom raus und sieht, okay, die wurden von den Aliens tatsächlich betäubt, zurückgeschickt und die haben die Bombe gerade über der Erde abgeworfen. Hm, also solche krassen Enden, ja.
Ja, ja, ich kann mich auch noch an so viele einzelne Folgen erinnern, an irgendwie so einen älteren Herrn, der versucht hat, dem Tod aus dem Weg zu gehen, mit dass er alles Mögliche geopfert hat und Geld und Medizin und sich irgendwie das heute wäre es eine krasse Verschwörungstheorie, das Blut von jungen Leuten sich initiiert hat und alles getan hat, um am Leben zu bleiben, und dann holt ihn dann doch irgendwie der Tod. So ein bisschen Final Destination. Tatsächlich hatte diese Folge so Final Destination Vibes, dass du am Ende dann doch der Sache nicht entgehen kannst und der Tod ihn geholt hat. Da kann ich mich noch sogar an das geile Zitat des Endes erinnern, wo dann gesagt wurde, am Ende ist der Preis für das eigene Überleben zu groß. Und das hat sich so reingebrannt. Wir können übrigens zu den, wir haben ja gesagt, das sind immer verschiedene also Schauspieler gewesen, nicht pauschal Stars, aber viele kannte man, und da nicht alle, aber es war schon ein Klinke in die Hand drücken. War ja auch ein bequemer Job, weißt du, Woche Kanada und so halt, ne? Warum auch nicht? Aber es gab ja im Original zumindest den Sprecher vom Intro, also der Intro-Stimme und Outro. Also es gab am Anfang so einen kleinen Satz mit einer moralischen Botschaft oder mit so einer Botschaft, die einen so in die Story bringt, und eine, die man am Ende nochmal gesagt bekommt, so ich fasse He-Man-mäßig oder Orko-mäßig die Sache zusammen. Das war im Original Kevin Conway, der diese Stimme gesprochen hat, und das ist natürlich Batman. Weißt du, der tut tausend andere Sachen gemacht, aber er ist wahrscheinlich für uns alle, zumindest die mal original geguckt haben, so die Stimme des Batmans halt in den Animated Series, in den Videospielen. Ist leider auch kürzlich verstorben, aber der ist halt eine total prägende Stimme. Und im Deutsch wurde das gesprochen von, lieber Kai?
Joachim Kerzel. Joachim Kerzel kennt man als Synchronsprecher von unter anderem Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Harvey Keitel, John Reno, Anthony Hopkins, also eine super prägnante, prägsame Stimme und eine großartige Stimme. Auch auf diese Art und Weise, wie er das betont, auch das Intro. Das Intro weicht übrigens extrem vom Original ab. Das hat man im Deutschen einfach so ein bisschen esoterischer klingen lassen. Und im Original ist das halt irgendwie so eine Anspielung, dass irgendwie, hallo, ihr Fernseher ist nicht defekt. Versuchen Sie nicht, das Bild neu einzustellen. Wir kontrollieren jetzt die Übertragung. Also halt eher so in die Richtung ging das. Und im Deutschen hatte ich aber quasi dieses Intro immer sehr, es hat sich bei mir eingebrannt.
Absolut.
Also auch dieser Text und
absolut,
so.
Ja. Absolut, absolut. Die nächste Stunde versetzt sie in einer Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in die unbekannte Dimension. Das war ja der Beiname, den die Serie in Deutsch hatte, Outer Limits, die unbekannte Dimension.
Genau.
Und ich muss sagen, ich habe dieses Intro immer mitgesprochen, wenn das lief.
Absolut. Ich würde sagen, das gehört zu den Top 10 Intros der 90er
absolut.
Jahre.
Absolut. Ja. Und ich weiß noch, dass damals ein Kumpel, mit dem ich mich immer regelmäßig damals noch so im Real Life ausgetauscht habe über die Serie, der hat mir dann immer gesagt, am nächsten Tag, wenn die ich habe das gefühlt, dass du das mitgesprochen hast. Ich habe gefühlt, dass du das einfach, dass du da zu Hause gesessen hast und das einfach wieder mitgesprochen hast mit, weißt du, sind sie bereit für das Unbekannte. Auch wenn es anders ist, wie du schon gesagt hast, also im Original wäre die deutsche Übersetzung deutlich anders und auf Manipulation von Fernsehen und Medien mehr ausgelegt, aber das deutsche Intro, schon cool, dass sie das so machen konnten, weißt du,
ja,
dass sie das also ein bisschen schon esoterisch angehaucht, aber es passt halt total großartig, dieses Intro, es ist einfach fantastisch, und dieser Voice-Text am Anfang und am Ende, man kannte ja solche Serien auch so, die, ich sag mal, das böse Ende hatten, auch schon in den 90ern, da denke ich immer gerne an Geschichten aus der Gruft, weißt du?
Natürlich,
ne? Ja. Ende 80er, frühe 90er, immer so Horrorfolgen und so, gab's auch Folgen mit Sci-Fi-Elementen und so, und da war es immer ein böses Ende, logischerweise, weil der Crypt Keeper ja auch was zu tun haben muss, aber hier war auch schon der Versuch, durchaus eine Moral in die Sache mit reinzubringen halt, ne? Ich sehe gerade, ja, Moriarty war dabei, Alter, Pat Moriarty.
Ja, aber auch halt so diese Grundsätze, Wissenschaft gegen Ethik, welche Grenzen kann man überschreiten oder sollte man oder sollte es vielleicht besser nicht. Also das finde ich einfach, die Serie gibt einem so viele Themen an die Hand, die durchaus besprechungs- und diskussionswürdig sind. Also
ja,
vor allem, weil die so unfassbar divers sind. Es gibt übrigens ganz viele Folgen, in denen Darsteller irgendwie 2-3 Mal da nochmal auftauchen,
ja,
also
ja,
die schon mal
gut,
dabei waren, dreifach besetzt werden. Ja.
Guck dir britische britische Serien an. Da siehst du auch irgendwann die ganze Doctor Who Crew in 95 Folgen und so halt. Ja. Ne? Also das so groß war dann Kanada doch nicht wahrscheinlich. Aber gut, es sind halt viele dahin geflogen halt. Ne? Und das machen ja die Serie ist, wie du schon sagst, eine Wundertüte, wie dieser Podcast hier übrigens, wo man ja auch nicht weiß, in der einen Folge wird über einen Pilotfilm von der Serie, in der nächsten Folge ein Kinofilm, weil dann darf ich mal mit dem guten Micha mal wieder über die Dinge des Lebens sprechen und so. Es ist eine Wundertüte. So war auch die Serie. Ihre größte Schwäche ist eigentlich somit auch ihre größte Stärke, weil natürlich hast du somit einerseits wenig Bindung von einzelnen Personen, also du bleibst nicht dran, weil du einen Schauspieler sehen möchtest oder eine Geschichte sich weiterentwickeln willst, aber selbst wenn du mal eine Folge erwischt hast, die nicht so gut war, kann es sein, dass die nächste Folge wieder das totale Meisterwerk ist. Halt, ne?
Ja. Und komischerweise bei diesen Folgen, die ich bisher gesehen habe, so insgesamt 10, war keine einzige richtige Kackfolge dabei. Also ja, die hatten so kleine irgendwie Abweichungen, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen okayer, aber niemals irgendwie so, boah, war das ein Rotz jetzt, weißt du? Also so eine Folge war bisher nicht dabei. Allerdings, ja, wie du schon sagtest, es gibt auch einige Staffeln, einige Episoden und da ist mit Sicherheit auch mal die eine oder andere weniger gute Folge dabei.
Ich glaube, also vielleicht bilde ich mir das ein, aber das könnte mit fortlaufender Zeit einfach gewesen sein, weil die haben 22 Folgen pro Staffel gemacht, also 7 Jahre, 153 Folgen, roundabout, also das ist schon eine Menge Holz, was die gemacht haben. Heute wäre das Black Mirror. Heute mal wäre das so Black Mirror mit 7, 8 Folgen pro Staffel und dann ist auch wieder 2 Jahre gut. Und so, weil irgendwann wiederholst du dich natürlich. Irgendwann hast du Geschichten, die sich einfach, irgendwann hast du das 1000. Mal gesehen, dass die Aliens irgendwie die Bombe umgeleitet haben oder die Leute verarscht haben. Witzigerweise, die Folge, die du gerade gemeint hast, da hab ich mein Gegenstück. Das ist die Folge, an die ich mich erinnern kann, womit ich noch aufgehört habe. Ich glaube, ich habe so bis wahrscheinlich so Staffel 3 gesehen von Outer Limits damals im Fernsehen und dann war Ende der 90er Schaumpartys und da waren die Prioritäten ein bisschen anders gesetzt. Und deshalb kann ich dir auch nicht sagen, was jetzt Staffel 4, 5, 6, 7 und so hatte, aber in Staffel 3, und das war, glaube ich, wirklich eine der letzten Folgen, die ich gesehen habe, Folge 13, Staffel 3 war das, die im Original den Titel hat, wenn ich sie hier finde, Dead Man's Switch heißt die Folge, und die wäre eine Folge, die man heute machen würde mit einfach mit dem Zoom-Monitor. Du würdest heute einen Monitor machen, wo Leute einfach mit ihrem Zoom-Bild zu sehen sind, also in Zoom mit der Kamera, und das würde sich nur darin abspielen. Aber damals ging es darum, da war auch ein Alien-Raumschiff, was sich der Erde näherte, und da man nicht wusste, was mit denen so ist, und weil man die befürchtet hat, hat man 5 Menschen auf der ganzen Welt in Atombunker gesetzt und denen so eine Art Todmannschalter gegeben. Und nur wenn die nicht in regelmäßigen Abständen sich am Ausknopf der Bombe authentifizieren, dann explodiert die Bombe und zerstört die ganze Welt, so nach dem Motto, wenn die Aliens uns alle niedergerannt haben, dann sollen die den Planeten auch nicht mehr haben. Operation verbrannte Erde. Und dann haben diese, und damit die nicht getäuscht werden konnten, haben nur diese 5 Leute in den Bunkern miteinander Videokonferenz gemacht. War ein Russe, ein Chinese, du weißt ja, ne, so weltweit versetzt. Waren der Typ, du hast den Typ im Bunker gesehen, in diesem spärlichen Bunkerset, und dann halt ein Monitor, wo du 4 Bildschirme, also 4 Kasten drauf hattest, was wahrscheinlich der Grund war, dass das 5 Leute sind halt, ne, mit der Monitor schön aus. Und natürlich ist dann passiert, was passiert ist. Ein Bunker nach dem anderen ist der Kontakt abgebrochen, sodass nur noch der letzte Bunker übrig war. Das war dann der Amerikaner natürlich. Und wie gesagt, wenn der sich nicht mehr regelmäßig authentifiziert hätte, dann würde halt die Welt explodieren und so. Und der hat dann für sich beschlossen, er hat ja den Kontakt zu den anderen 4 verloren und so. Und also bei mir hat sich keiner mehr gemeldet. Ich werde mich jetzt nicht mehr authentifizieren mit Fingerabdruck und so. Und dann im letzten Moment kommt der US-Präsident und sagt ihm, alles
nein,
ist gut.
Tun Sie's nicht.
Wir holen dich da raus. Wir haben Frieden geschlossen. Alles super. Drück bloß weiter diesen Knopf, mein Freund. Wir holen dich da raus. Und der Typ, ja, Sir, danke, Sir, mach ich, Sir. Und drückt dann weiter fleißig sein Knöpfchen und du siehst, du kannst es dir vorstellen, die Kamera fährt zurück. Du siehst eine Alien-Hand auf der Schulter des Präsidenten. Die Kamera schwingt rum und du siehst so eine verbranntes Washington und so, und die Alien haben die halt zerstört und anscheinend aber noch nicht die ganze Welt, damit sie nicht auch zerstört werden. Aber egal, damit endete halt diese Folge. Aber diese Folge ist mir so prägend hängen geblieben halt, weil so diese Kommunikation der Typen so untereinander, es ist erst noch witzig und so, dann hat der eine doch irgendwie eine Möglichkeit, was von der Außenwelt mitzukriegen und hört dann was von so einem Friedensfest, was gefeiert wird, und dann ist der auf einmal weg und dann ist der nächste weg, der nächste, ganz minimalistisch, Bunker, kleines Set, weil die hatten natürlich natürlich, es ist eine teure Serie. Es ist schon eine State-of-the-Art-Serie gewesen für die 90er Jahre. Die hat schon gekostet und die mussten ja jede Folge eine eigene Welt bauen. Deshalb mussten sie halt auch mal Folgen machen, die so ein bisschen sparsamer halt auch mal so waren. Oder wo man halt vielleicht nicht 48 neue Sets bauen musste oder Roboter bauen mussten. Und das war wahrscheinlich so eine Folge. Aber das ist einfach super clever gelöst gewesen.
Ja, und die Episode, die du gerade erwähnt hast, das ist auch die zweite, die sich bei mir sehr eingebrannt hat, weil natürlich war doch damals nicht damit zu rechnen unbedingt. Also nein, man hätte es vielleicht erahnen können, aber ja, wie du schon sagst, man sieht die verbrannte Erde, die haben alles zerstört, außer das Filmstudio, in dem der Präsident saß noch.
Was will man dann noch retten, habe ich mich gefragt, ja. Aber egal.
Ja. Genau, aber ja, wirklich großartige Episoden und es ist eigentlich eine Serie, über die man irgendwie mal intensiver sprechen müsste.
Ja, wenn es da nur, da müsste es einen Podcast zu geben, Kai. Das ist ja schwer heutzutage für jedes ein Thema zu finden, ne?
Ja, da müsste es wirklich einen Podcast zu geben und ich kann an der Stelle schon mal ankündigen, den wird es auch geben. Und zwar werde ich zusammen mit Peter ab Oktober, irgendwann im Oktober, werden wir anfangen, diese Serie Folge für Folge zu besprechen. Und zwar von Anfang bis Ende. Zweiwöchentlich, alles andere erfahrt ihr dann demnächst.
Dann darf ich nur noch eine Frage. Wird der Pilotfilm eine Folge werden oder wird er auf zwei geteilt?
Wird eine Folge.
Ah, sehr schön. Nein, finde ich, da freue ich mich sehr drauf, dass ihr einen Outer Limits Pilot, einen Outer Limits Podcast macht und so. Das ist eine Bomben-News. Hier habt ihr sie zuerst gehört. Und jetzt legt sich diese Alien-Hand auf Kais Schulter und
sagt, ja, genau. Der böse Twist, dass ich gar nicht mehr ich selbst bin, ja, ja. Ich habe extra den Retrocast demnächst zuletzt beendet. Genau, ja. Das ist alles faul.
Ja, in Wirklichkeit aber, nur um Outer Limits durchzubringen halt, ne?
Ja, also ich habe jetzt ein paar stressige Wochen hinter mir und es soll auch weiterhin stressfrei und entspannt bleiben. Deswegen ist der Retrocast weiter kein Thema. Also wie auch dort angekündigt, das Thema ist tatsächlich erstmal beendet. Aber so eine Episode alle zwei Wochen, wo man genau weiß, welche als nächstes kommt, das ist schon machbar und passt auch in meinen Zeitrahmen und irgendwie so ein bisschen was Neues. Und neu hat man ja hier in der Tat, also dass man quasi in jeder Episode über eine komplett eigenständige, coole Story sprechen und diskutieren kann. Und da freuen wir uns wirklich sehr drauf. Also vor allem mit Peter, der ja auch Star Trek über alles liebt, mit dem ich im Retrocast aber zumeist irgendwelchen Trash besprochen habe, ist das mit Sicherheit auch mal ein bisschen was anderes.
Einmal das und es ist halt, wie ich vorhin das sagte, mit der Wundertüte. Du hast halt wirklich, die eine Folge ist brillant, die nächste kann total schlecht sein oder du hast das Gefühl, das schon tausendmal gesehen zu haben oder es ist eher so eine lame Folge. Aber man ist dann trotzdem dran geblieben, weil die Wahrscheinlichkeit ja durchaus da war, dass die nächste Folge wieder eine super Folge wird. Also was, ja, wie gesagt, die Schwäche war vielleicht auf der einen Seite in Hinsicht auf Bindung an Schauspieler oder eine Geschichte, ist halt auch eine große Stärke gewesen halt. Und ich weiß noch, wie gesagt, für mich war dieser Mystery Monday, dieses Double mit Akte X, diese Jahre der ersten zwei, drei Staffeln, die war da wirklich, das war das perfekte Couple, was die da abgebildet haben und ich werde das nie vergessen, Alyssa Milano da zum ersten Mal oben ohne gesehen zu haben. Das war wirklich für den, musst du 16 gewesen sein, also das war stilberedend, also im wahrsten Sinne des Wortes, also naja, ihr wisst schon, was ich meine, na, aber das war es mir sogar wert, in den Notizen extra dazu aufzuführen halt.
Ne? Alles andere hätte mich bei dir enttäuscht,
Gregor. Also so ein bisschen. Ich habe übrigens da zum Thema Sparfolgen bei der Serie mich da auch jetzt nochmal eine Folge geguckt. Es gab ja die erste Folge der letzten Staffel. Das war ja auch so eine Clipshow. Da haben sie ja im Prinzip so eine Art Verhör gemacht von jemandem, der sich mit mysteriösen Ereignissen auch in so einer Art Bunker bei Politikern und so. Und dann haben sie so Szenen, so Rückblenden aus der ersten Staffel gezeigt. So eine typische, so ein typisches 90er-Ding mit so Rückblenden-Folgen, weißt du? Wir erinnern uns noch an die mit Grauen, an die TNG-Folge, oh, weißt Gott, du? Ja. Wie war das, die Frau seiner Träume? Nee, war das die Frau seiner Träume oder so?
Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich habe sie auch am seltensten von allen Folgen gesehen.
Boah, diese furchtbare Gruselfolge. Riker ist im Koma und dann gibt es nochmal Rückblenden. Hier bei der, ich weiß noch, dass ich damals die Folge ganz gut fand, so, weil natürlich am Ende waren halt auch die,
die Politiker, vor denen der Typ dann seinen Vortrag gehalten hat, die waren dann halt böse und so. Halt logischerweise, es war also heutzutage ist zumindest der zumindest sehr, sehr einfach zu durchschauen gewesen. Aber dieses Clipshow-Ding war halt, um Kosten zu sparen, hat aber eigentlich nicht viel Sinn ergeben, weil ja jede Folge ja in der Serie quasi auch unter Umständen so ein Reset der Welt gewesen ist und so halt, ne? Mal ist sie untergegangen, in der nächsten war sie wieder da. Also eigentlich, sie haben, glaube ich, nie versucht, eine fortlaufende Handlung reinzubringen in die Serie. Also so ein Element, was sich durchzieht. Vermute ich jetzt mal, weil wie gesagt, die letzten Staffeln habe ich nicht gesehen, aber das war so glaube ich, aus der Not geboren, einfach nochmal zu sagen, oh, wir haben jetzt viel Geld in der Staffel ausgegeben und die Bridges in Sand Kings waren zu teuer und die wollten alle einen eigenen Wohnwagen. Da müssen wir am Ende der Staffel nochmal irgendwie sagen, wir drehen nur 10 Minuten und den Rest machen wir alte Clips, die wir reinspielen und so.
Ich glaube, die haben sich beim Pilotfilm noch gedacht, ach komm mal, wenn wir die Bridges schon mal zusammen haben, dann machen wir die auch auf 2 Folgen, also dann ziehen wir das so ein bisschen die Länge.
Ja, oder zum Pilotfilm waren ja auch häufig so dafür gedacht, so in den Videotheken als so eine Art Film noch ausgekoppelt zu werden, sodass man das halt noch so, und da hattest du ja den Namen der Bridges und so. Ich weiß aber zu der Zeit, als der Film rauskam, Sand Kings, also der Pilotfilm, dass Christopher Lloyd, das waren ja, glaube ich, einer seiner letzten Sachen, die er gedreht hatte, oder da, also er starb ja, glaube ich, 97 oder 98, Da war er bei mir schon so hart mit Hotshots vermischt.
Total. Also, Hotshots 1 und 2, total. Ja.
weißt du, 40, 50 Jahre Karriere als Charakterschauspieler. Ach, alles Arsch. Präsident Benson. Sind sie nicht.
Aber das hat er auch so großartig gespielt. Das ist einfach so denkwürdig. Also das ist einfach großartig.
Ja, und dann wirklich, muss er auch mal überlegen, der hat auch sicher eine Fernsehkarriere. Ich habe mal auch Sachen von ihm aus den 60ern gesehen und so. Weißt du, großer Schauspieler, viel gemacht und so. Und auch viel hier Ernstes und so.
Präsentenzen. Also, ich kenne ihn nicht. Wirklich nur aus Hotshots 1 und 2 und die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug.
Stimmt, da war er der Typ im Tower, ne, glaube ich. Ne?
Ja, der immer gedacht hat, ja, jetzt, ja, genau, richtig, genau.
Und jetzt musst du ruhig bleiben, jetzt musst du die Maschine runterholen und so, ne?
Ja.
Stimmt, das ist dann im zweiten Film William Shatner ein bisschen gemacht hat, ne?
Richtig, genau, da gab es aber diese Star Trek-Anspielungen und so, ja. Stimmt. Als er irgendwie hier so, als es so aussah, als würde er irgendwie funken und dann macht irgendwie hier William Shatners Charakter irgendwie die Tür auf und dann kommt er einfach hinter dem Bildschirm raus, ja.
Ja, stimmt, wo er auf genau. dem Bildschirm ist und dann wird ja, der Bildschirm, ja. dann macht er die Tür auf und er stand eigentlich hinter dem Fenster und so. Ja, genau. Das ist Wahnsinn, das ist halt Comedy der 80er, nackte Kanone-Style, Sucker halt, ne? Ja. Die Sucker-Macher und so, also das ist einfach großartig, aber so leid mir das auch getan hat, da wirklich Christopher Lloyd, weißt du, sofort wieder Präsident Benson, sind sie nicht, habe ich im Fernsehen gesehen, älterer Lloyd Mann, das
Bridges, war meine nicht Größe. Christopher Lloyd.
Ja, genau, oh Gott, diese, ja, Lloyd Bridges, ja, Gott, habe ich glaube ich vorhin schon mal
gesagt. Der ist auch ein Lloyd, aber der gehört da jetzt nicht hin.
Ja. Nein, aber das war schon was und so alt. Und dann, wie gesagt, es ist halt schon sehr bemerkenswert gewesen, aber ich habe mit ziemlicher Sicherheit, ich glaube, so 3 Staffeln und so, und dann war ich erstmal raus. Dann habe ich nicht weitergeguckt. Weißt du noch, wie weit du geguckt hast damals?
Ich kann es nicht sagen. Ich habe immer nur einzelne Episoden mal gesehen und auch nie so, dass ich dachte, okay, heute Abend kommt Outer Limits, ich gucke das. Das war meistens so ein Zufall. Und einige Episoden sind, glaube ich, auch hier bei Dailymotion zu finden, aber auch nicht alle. Mhm. Und wir werden bei der Besprechung deswegen auch gezielt natürlich darauf achten und die Episoden versuchen, so ein bisschen nachzuerzählen, damit es irgendwie auch Sinn gibt, das zu verfolgen und unseren Fokus dann aber auch so ein bisschen auf diese moralischen Komponenten Diskussionen legen. Und da bieten die Folgen einem natürlich ganz viel, geben einem ganz viel an die Hand, worüber man sprechen und diskutieren kann. Und darauf freuen wir uns echt schon.
Ich freue mich sehr auf euren Podcast. Ihr müsst euch in jeder Folge neue Namen merken, ne? Weil ihr ja keine wiederkehrenden Hauptdarsteller habt.
Ne? Ich glaube, selbst du könntest da mal zu hören sein.
Was? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber weißt du, in der unbekannten Dimension, da ist viel möglich. Weißt du?
In der unbekannten Dimension ist viel möglich. Lassen wir es einfach so stehen.
Ja, genau. Ja, ich glaube, dann haben wir eigentlich so einen kleinen Eindruck von Outer Limits uns jetzt nochmal verschafft, nochmal ein bisschen drüber geredet. Hast du noch was du loswerden möchtest, jetzt, bevor dein Podcast dazu startet?
Also, nochmal, ich freue mich da wirklich drauf. Das war eine relativ spontane Idee und eigentlich, wir haben ja irgendwie alle nochmal irgendwie viel miteinander zu tun. Wir sprechen regelmäßig, wir nehmen Folgen auf mit Todde und so mache ich das regelmäßig. Peter ist da leider mit dem Ende des Retrocasts so ein bisschen unter den Tisch gefallen und ich dachte mir, mit Peter zu sprechen hat immer so viel Spaß gemacht. Das muss in irgendeiner Form fortgesetzt werden. Und da er auch so ein Sci-Fi-Fan ist und trotzdem auch mal was anderes immer erleben will, haben wir gedacht, lass uns Outer Limits machen. Und glaube, das wird eine super spannende Reise.
Also das glaube ich auch. Und da gibt die Serie viel her, gerade durch diese Abwechslung, die sie halt bietet.
Genau.
Und ich glaube, dass die Serie viele Leute noch positiver in Erinnerung haben. Wir haben ja wahrscheinlich auch so hier in dem Podcast und dann auch in deinem Podcast so eine Hörerschaft, die so ein bisschen in der Nähe unseres Alters ist. Vielleicht tendenziell ein bisschen jünger und so. Aber die Serie wahrscheinlich noch kennen oder so in Erinnerung haben und vielleicht ein gutes Gefühl noch der Serie gegenüber bringen und jetzt so panisch gucken. Mensch, was hat er nochmal gesagt? Wo kann ich das nochmal gucken? Und so DVD-Boxen habe ich hier gehört, Fernsehjuwelen und so. Oder es gibt doch noch Internet und so. Aber ich glaube, dass da schon der ein oder andere jetzt sagt, oh Mensch, da habe ich ja nochmal Bock, in die Serie reinzugucken. Und du musst ja bei der Serie, ich habe ja immer so ein Thema, dass ich mir bei so modernen Serien, die so eine Menge an fortlaufender Handlung habe, auch so schwer tue, Leuten was zu empfehlen. Ne? Wenn jetzt einer mich fragen würde, ich bin jetzt Gregor, ich möchte Star Trek Discovery gucken, empfiehl mir doch mal eine Folge aus der letzten Staffel, die ich so repräsentativ gucken kann. Da wüsste ich keine. Und nicht aus dem, nicht aus der Serie an sich, sondern weil es so eine fortlaufende Geschichte halt ist. So einzelne Sachen rausnehmen ist da doof. Du brauchst die Informationen, die davor waren, du brauchst die Informationen, die danach waren. Ich bin ein Fan von dem Prinzip, ich mag Geschichten, die über eine Staffel gehen, aber ich bin auch jemand, der sagt, Mut zur Einzelfolge. Wie es auch Strange New Worlds beispielsweise sehr gut macht. Das wäre ein besserer Beispiel gewesen. Deshalb ist das ja die Serie, die das lebt. Das ist die Serie, die das lebt. Du kannst ja sagen, Gregor, ich kann dir eine Liste geben mit 10 Folgen der ersten Staffel. Kannst du einfach gucken und oder auch nur eine Folge, ist egal. Du brauchst dafür kein Vorwissen, kein Nachwissen. Nur diese Folge muss für sich alleine stehen. Und das ist bei jeder Folge so.
Ja, ich habe auch schon Personen jetzt diese Serie empfohlen und hatte auch mal gesagt, hier, guck dir die und die Folge mal an. Und die Leute waren ebenso geflasht davon und dachten, gib mir mehr davon, weil wirklich, es ist so 90er-Jahre-Ding, die lief auch irgendwie nicht mehr regelmäßig irgendwo im Fernsehen. Und
das stimmt,
deswegen,
ja.
Ist das eigentlich so super schade, dass es da irgendwie kein HD-Remake bisher irgendwie, also zumindest eine Auflage gibt. Aber egal, wir sprechen darüber und wir wollen uns einfach diesen interessanten Themen annehmen und haben da voll Bock drauf. Aber es kommt ja aus der heutigen Perspektive noch eine weitere Sache dazu. Wir kennen ja heute die ganzen Darsteller in, also zumindest meistens. Damals hätte Ryan Reynolds niemand erkannt. Heutzutage denkt man, boah, der hat damals seinen Anfang hier genommen. Und in jeder Episode, die ich bisher gesehen habe, habe ich tatsächlich irgendwie Leute gesehen, die ich kannte. Leonard Nimoy in der ersten Staffel in der Folge der Roboter. Das ist eine Episode, die so unfassbar stark ist in Richtung auch so, wem gehört Data mäßig? Also da gibt es eine Gerichtsverhandlung und so. Und das sind einfach Sachen, da habe ich Bock drauf.
Ja, total. Das ist auch so. Das finde ich, das kann ich auch echt gut nachvollziehen halt. Das ist wirklich ein Blumenstrauß. Ein Blumenstrauß an Themen, an Folgen. Und wie gesagt, der Vorteil ist halt, starke Einzelfolge, selbst wenn es schon, wie ich schon dreimal jetzt sagte, eine schlechte Folge, kann ja in der nächsten Folge wieder das absolut Brillante sein. Aber ich muss dir noch sagen, zu dem Bild, du hattest mir das Bild geschickt, also abfotografiert vom Fernsehen, von Ryan Reynolds in Outer Limits. Ich hätte den nicht erkannt. Der muss so um die 20 gewesen sein, also er muss noch sehr jung gewesen sein.
Sehr, sehr jung. Ja, er hat auch keine große Szene gehabt, also er ist relativ schnell im Haus verschwunden, kann man so sagen, aber es ist schon bemerkenswert.
Ich bin ja mal gespannt. Ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, wo Bruce Boxleitner mitgespielt hat.
Kann ich dir auch nicht sagen.
Also wahrscheinlich bin ich wirklich nur so rudimentär mit Staffel 1 und 2 vertraut, würde ich jetzt mal sagen. Und ich vermute, dass das bei vielen damals so gewesen ist. Und als die Serie dann irgendwann, als Akte X dann auch so vorbei war und so und dieser Mystery Monday nicht mehr so stattgefunden hat, dann glaube ich, ist das auch sehr weit nach, ist das nach hinten verschoben worden im Programm und dann später auf Kabel 1 gelandet und so. Und dann ist wahrscheinlich, haben viele das dann nach hinten raus nicht mehr so geguckt.
Vermute ich jetzt mal. Du hast ja am Anfang so einige Darsteller und so aufgezählt und die Liste kann man ja auch mit absolut bekannten Namen ständig fortsetzen. Mhm. William Shatner, William Shatner, Dwight Schultz, Ron Perlman, Robert Patrick, Robert Picardo und Amanda Plummer, die wir ja auch aus Star Trek Picard Staffel 3 kennen, Will Wheaton, Nana Visitor, also wie gesagt, die Serie.
Mario von Peppels, Amanda Tapping für die Stargate-Fans.
Also ist alles mit dabei.
Und das ist ja nur ein Auszug daraus.
Ja, ne? Richtig,
genau. Man muss das sagen,
ist nur ein Auszug.
Ihr redet über die Serie mit dem größten und besten Cast der Welt.
Kann man tatsächlich, ne, so sagen.
Ja, ja. Kim Cattrall sehe ich hier, Mann. John Cryer, Alter. Jetzt hören wir aber auf. Ja. Nein, das ist, ich freue mich sehr auf euer Projekt und werde es begleiten in der einen oder anderen Form. Und ich freue mich sehr darauf, es zu hören. Und das wird ganz, ganz toll und so. Das finde ich sehr super. Ja.
Super. Vielen Dank für unseren kleinen Schnack hier über Outer Limits. Hat mir auch sehr viel Spaß bereitet. Und teilt uns doch mal mit, was ihr davon haltet. Wie habt ihr die in Erinnerung? Welche Episoden haben sich bei euch eingeprägt? Vielleicht auch die wir gesehen haben.
Ja. Ich hoffe auf spannende Diskussionen dazu. Die ein oder andere Perle, das ist ja das Geile. Ihr könnt uns eine Folge, man kann da eine Folge nennen und man muss nur diese Folge gucken. Und kann sich schön in 40 Minuten, ohne zu sagen, ich muss jetzt 10 Stunden gucken, um diese Story zu erzählen. Ist es eine Herausforderung für die Autoren, was nicht immer geglückt ist, aber es hat schon oft geglückt. Aber es ist auch eine Meisterleistung, wirklich das in 40 Minuten hinzukriegen. Und deshalb fasse ich kurz. Ja. Und ungefähr in dieser Länge haben wir jetzt auch über diese Serie gesprochen. Und ich glaube, das ist damit eine sehr, sehr, man kann sagen, es ist eine Punktlandung gewesen, Kai. Es ist eine Punktlandung.
Ja, sehr runde Sache.
Es ist eine sehr runde Sache. Jetzt können wir euch in die Nacht, den Tag oder wo auch immer ihr das hört, entlassen, während uns die Aliens die Hände auf die Schulter legen und sagen, das habt ihr gut gemacht. Bringt unsere Botschaft in die Welt da draußen. Wir kommen in Frieden.
Und bringen euch die unbekannte Dimension.
Ganz genau. In diesem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.
Sind Sie bereit? Bereit für das Unbekannte? Für eine neue Erfahrung, die alles in Frage stellen könnte, was Sie zu wissen glauben? Was Sie jetzt sehen, wird Ihr Bewusstsein verändern. Denn hinter der vertrauten Realität lauert das Unfassbare. Hinter dem Sichtbaren verbergen sich geheimnisvolle Rätsel. Hinter dem Augenscheinlichen liegt noch eine andere Wahrheit. Die nächste Stunde versetzt Sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in die unbekannte Dimension. Ihr Fernseher ist nicht defekt. Versuchen Sie nicht, das Bild neu einzustellen. Wir kontrollieren jetzt die Übertragung, horizontal wie vertikal. Wir können Sie mit 1000 Kanälen überfluten oder ein einziges Bild zu kristallklaren Schärfe und mehr erweitern. Wir können Ihnen Dinge zeigen, die Ihre Vorstellungskraft übersteigen. Für die nächste Stunde kontrollieren wir alles, was Sie sehen und hören werden. Sie werden Ehrfurcht und Mysterien erleben, die vom tiefsten inneren Geist bis zu den äußersten Grenzen reichen.